Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
1915 in der baden-württembergischen Gemeinde Groß-Erlach. Der Bauer und Postbote Wilhelm Kleinknecht packt noch die letzten Sachen in seine Tasche, setzt sich auf die Heumatratze und bindet seine Stiefel zu. Er ist traurig, wütend, aufgeregt, alles zugleich. Er muss sein einfaches Zuhause, das kleine Häuschen, die Scheune mit den Tieren und seine Frau und 3 Kinder zurücklassen. Denn es herrscht Krieg in Europa. Der Erste Weltkrieg hat begonnen. Viele Männer werden zum Dienst eingezogen, so auch Wilhelm Kleinknecht. Er seufzt tief, dann öffnet sich die Tür zur kleinen Schlafkammer. Da steht seine Frau Rosine. Es ist Zeit, er muss los, sonst kommt er zu spät. Mit schweren Schritten geht Wilhelm ein letztes Mal durch den kleinen Flur zur Eingangstür. Vor dem Haus warten seine 3 Kinder. Seine älteste Tochter weint. Er gibt ihr einen Kuss auf die Wange, drückt alle 3 Sprösslinge nochmal fest. Dann richtet er sich auf. Mit ernster Miene wirft er seiner Gattin einen eindringlichen Blick zu. Eine Träne läuft ihm langsam über die Wange, als er mit zitternder Stimme sagt:
Wenn ich aus diesem Krieg nicht zurückkomme, dann soll hier kein Stein auf dem anderen bleiben.
Dann dreht er sich um und geht schnellen Schrittes davon. Dass seine letzten Worte einer ganzen Dorfgemeinde im Gedächtnis bleiben werden, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand.
Wenn ich aus dem Krieg hier zurückkomme, dann soll kein Stein auf dem anderen bleiben.
Wenn ich nicht zurückkomme.
Wenn ich nicht zurückkomme. Was heißt das jetzt? Also, es hört sich dramatisch an, aber ich habe es gar nicht gecheckt.
Ja, es ist so ein bisschen wie so eine angekündigte Rache oder so. Also nee, vielleicht nicht am Dorf oder an dem Haus.
Ah,
aber
okay. Wie dramatisch. Okay, ich bin jetzt richtig bereit für die Story, Mark. Jetzt musst du wirklich, hau raus.
Phänomenal, paranormal. Parshad und Mark Augustad erzählen euch wahre Geschichten von unerklärlichen Ereignissen.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid hier bei Phänomenal Paranormal und euch heute traut, mit uns in die Welt des Mysteriösen und Unerklärlichen einzutauchen. Ich bin Marc Augustat. Ich komme eigentlich vom Radio. Ich habe auch schon ein paar Podcasts hosten dürfen und jetzt kann ich in mein Steckenpferd, nämlich das Paranormale, endlich eintauchen und einen ganzen Podcast dazu machen mit der wunderbaren Parshad mir gegenüber hier. Hallo.
Hi Marc. Wir kennen uns erst seit ein paar Wochen. Und ich bin ja eigentlich Comedian und Entertainerin. Aber das, was uns verbindet bei diesem wundervollen Podcast, ist unsere Begeisterung für phänomenale, paranormale Sachen. Und ich habe dir schon so ein bisschen erzählt, was ich so in meinem Leben erlebt habe. Und das werde ich jetzt auch in Zukunft machen in diesem Podcast. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, weil ich habe richtig Lust herauszufinden, ob man diese Dinge erklären kann. Und wir haben ja hier diesen Podcast mit so einer richtig geilen Recherchearbeit und auch mit Expertinnen und Experten und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die uns dabei helfen wollen, da wo ein Fragezeichen ist, unbedingt einen Punkt zu setzen. Vielleicht auch mal ein Komma. Und dann überlassen wir es den Leuten da draußen, was jetzt eine Erklärung ist und ob es eine Erklärung jetzt für Fall A oder Fall B geben könnte.
Aber ich freue mich auch total auf deine Erklärung, auf deine Vorschläge und was dir in den Kopf schießt, auch mittendrin im Fall.
Wenn du schon so lächelst, dann weiß ich, dass jetzt wirklich eine Banger-Story kommt.
Parshad, was denkst du denn, was passieren könnte, wenn der Herr Kleinknecht zurückkommt aus dem Krieg oder eben nicht?
Also, ich will jetzt mal ein bisschen prophezeien, wenn ich darf. Also, das Ding ist, er hat ja diesen Spruch gedroppt von wegen, kein Stein soll auf den Stein des der Steine der anderen Steine sein, wie ich es verstanden habe. Genau. Ich habe noch nie diesen Spruch gehört. Aber mit der Aussage ist er ja schon mit so einer negativen Einstellung in den Krieg, was ja auch erklärlich ist. Ich glaube, keiner will den Krieg ziehen.
Das verstehe ich.
Was sehr, sehr schrecklich ist. Aber ich kenne das nur so von Filmen und ich glaube, du auch. Normalerweise, wenn Leute so die letzten Worte haben, auch vor allem der Familie gegenüber oder den Freundinnen und Freunden, dann ist es so ein: Egal, was mit mir passiert, sollte ich fallen, lebt weiter, liebt weiter. Aber er ist schon mit einer ganz anderen Richtung da rein. Und ich glaube, er ist leider gefallen im Krieg. Und dann kommt sein wütender Geist zurück ins Dorf, sieht, dass der Stein auf den Stein des anderen Steins ist, sieht, dass alles normal läuft nach seinem Tod. Und dann gibt es Rache. Das ist meine Vermutung.
Okay, dann schauen wir mal.
Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als sture Schulweisheit sich träumen lässt.
Diese Worte von Shakespeare nutzt Autor Johannes Illich 1916 in seinem Artikel über die Geschehnisse von Groß Erlach. Der Artikel ist in der monatlichen Zeitschrift Psychische Studien abgedruckt. Eine Publikation, die sich mit der Untersuchung der wenig gekannten Phänomene des Seelenlebens beschäftigt und die ein paar Jahre später in Zeitschrift für Parapsychologie umbenannt wird. Wie viele andere versucht auch Johannes Illich zu verstehen, was im Jahr zuvor in der kleinen Dorfgemeinde in Baden-Württemberg vor sich gegangen ist. Und wie viele andere hat auch er vor einem Jahr aus der Presse von einigen unheimlichen und vor allem unerklärlichen Ereignissen in dem kleinen Dorf Groß Erlach mit 300 Einwohnern und Einwohnerinnen in Baden-Württemberg erfahren. Also macht er sich auf, um selbst Nachforschungen anzustellen. In seinem Bericht schreibt er darüber:
Das Anwesen, in welchem sich die merkwürdigen Erscheinungen zeigten, liegt ganz außen am Ort. Es besteht aus Haus und Stall mit Scheuer. Doch ist das Ökonomieanwesen nicht an das Haus angebaut, sondern von diesem durch einen Hof getrennt. Nach der Aussage von Einwohnern ist es eines der ältesten am Platze. Eine Jahreszahl war nicht festzustellen.
Das Wohnhäuschen ist klein, düster und beengt. Es gibt lediglich eine Küche und zwei Zimmer. Wenn man durch die Eingangstür tritt, gelangt man in einen schmalen Flur. Auf der rechten Seite des Gangs befindet sich eine Treppe zur oberen Etage. In der Küche steht ein massiv gemauerter Herd mit einem pechschwarzen Schornstein darüber. Links neben dem Herd eine Küchenbank, auf der neben einer großen Wasserschüssel auch verschiedene Eimer und Krüge stehen. Über der Bank hängt ein Regal mit Schüsseln. Gegenüber der Küchentür befindet sich ein Hinterausgang. Und neben diesem das einzige kleine Fenster in der Küche, das gerade genug Licht hereinlässt, um sich in der kleinen Stube zurechtzufinden. Auch der Stall nebenan ist bescheiden und mit 5 Tieren voll ausgelastet. Das Anwesen gehört der Witwe Rosine Kleinknecht.
Geborene Notdurft, etwa 35 Jahre alt. Ihr Mann war Postbote und fiel im vorigen Jahr in den Kämpfen an der Westfront.
Not was?
Notdurft.
Also, musst du mir bitte weiterhelfen. Was ist denn eine Notdurft?
Oh, jetzt muss ich das beschreiben in jugendfreier Sprache. Nein, früher hatte man noch so eine Art Nachttopf, ne? Damit man nicht aus Plumpsklo im Garten gehen musste. Ja, und in diesen hat man seine Notdurft verrichtet.
Ach so, okay.
Und die heißt so.
Ah, okay, I get it.
Rosine Notdurft. Na gut, dass sie geheiratet hat, den Wilhelm, dann hieß sie Kleinknecht.
Das war ihr Nachname. Krass, okay.
Ja, jedenfalls hat Johannes Illich in seinem Bericht geschrieben, dass dieser Wilhelm Kleinknecht gestorben ist im Krieg.
Mhm.
Im November 1915 ist er umgekommen. Ja, jetzt haben wir Ende April 1916, nur wenige Monate nach dem Tod des Hausherrn Wilhelm Kleinknecht. Und da wird's unruhig auf dem bescheidenen Anwesen. Es ist 7 Uhr morgens und die Witwe Rosine und ihr 14-jähriger Neffe, der von ihrer Schwester geschickt wurde, um ihr bei der Arbeit zur Hand zu gehen, die sind gerade mit der Stallarbeit fertig. Sie schließen die Stalltür hinter sich und machen sich auf den Weg Richtung Wohnhaus. Doch dann... Dann hören sie das eine Kalb mehrmals aufschreien. Der Junge geht also zurück in den Stall, um nachzusehen, was los ist. Doch was er dort sieht, macht keinen Sinn. Das Kalb ist losgebunden und die Kette, mit der er es befestigt hat, die liegt auf dem Misthaufen. Und die Tiere im Stall, die sind alle aufgeregt. Sie brüllen, springen und schlagen dabei mit den Hinterfüßen aus, so sehr, dass sich der 14-Jährige gar nicht zu ihnen traut. Rosine Kleinknecht kommt ihm hinterher und bindet das Kalb wieder an. Beide verlassen den Stall wieder, aber sobald sie die Stalltür hinter sich schließen, brüllt das Kalb schon wieder. Als die Witwe den Stall nochmal öffnet, sieht sie 2 andere Tiere losgebunden, so wie das Kalb zuvor. Und?
Das Vieh schwitzte, wie wenn es mit Wasser begossen wäre. Von jetzt an wiederholte sich dieser Vorgang alle Augenblicke. Kaum, dass ein Stück Vieh angebunden war, so war es auch schon wieder los.
What the fuck? Wie, also, aber die waren richtig festgebunden mit den Metalldingern.
Ja.
Also ist es eigentlich unmöglich, dass sich ein Tier daraus selber befreien kann. Safe, also es kann sich gar nicht selber von sowas befreien.
Wahrscheinlich auch nicht gegenseitig.
Nee, auch nicht. Und vor allem, ja, also ich bin damals aufgewachsen mit so Theorien von wegen, dass Tiere immer nochmal die Welt anders sehen. Ich glaube, du kennst das auch. Oder wenn jetzt zum Beispiel auch, keine Ahnung, die Katze damals, als ich 14 war, da bei meiner Tante auf einmal die Wand angestarrt hat, dann hat meine Familie immer Witze gemacht wie, ja, die Katze sieht etwas. Und die Kühe, die haben sich ja offensichtlich jetzt erschrocken.
Mhm.
Also, wenn ich jetzt das eine mit dem anderen verbinde, dann würde ich jetzt mal einfach sagen, die haben da was gesehen, was nicht gesehen werden wollte von Rosine und ihrem Neffen.
Ja, und es ging ja nicht nur darum, was zu sehen oder dass die Kühe was gesehen haben, sondern sie wurden ja richtig losgebunden. Also, was Materielles ist da ja passiert.
Aber das mit dem Schwitzen?
Ja,
also, da
gab
es kein Wasser wahrscheinlich in der Nähe. Nee. Dann, ja, Angst. Okay, dann haben die safe was gesehen, 100%.
Auf jeden Fall gibt es jetzt noch einen weiteren Zeugen, denn Rosine Kleinknecht weiß nicht mal weiter und holt sich Hilfe vom Nachbarn. Und auch als dieser in den Stall kommt, findet er das lose Vieh. Und auch er bindet es wieder an, doch...
Kaum hatte der Nachbar die Kuh angebunden, so war sie auch schon wieder los. Der Nachbar bestätigt ausdrücklich, dass der Knabe, der ohne erweisliche Gründe der Täterschaft bezichtigt worden war, während seines Dortseins nicht in die Nähe der Kühe kam. Der Vorgang des Loslösens der Kette wurde aus unmittelbarer Nähe und in aller Ruhe genau beobachtet. Wenn man auf den Knebel genau Obacht gab, so konnte man sehen, wie er sich ganz von selber auf einer Seite langsam hob, um dann mit der anderen Seite durchs Loch hinauszuschlüpfen. Ähnlich war der Vorgang am Hals. Man konnte die Bewegungen der Kette ganz genau beobachten, bis die Lösung der ganzen Kette bewirkt war.
Warte mal. Also man hat das gesehen, wie das von alleine losgelöst wurde.
Ja, ist schon ziemlich weird, oder?
Also man hat beobachtet, wirklich beobachtet mit eigenen Augen, wie sich die Kette selbst gelöst hat.
Mhm.
Das habe ich jetzt richtig verstanden.
Ja.
Ja, okay, jetzt habe ich diesen inneren Konflikt gar nicht mehr. Dieses Paranormale versus Realität. Realität hat verloren. Dann kann es ja nur 100% paranormal sein.
100%.
Wenn da wirklich Leute standen, die das gesehen haben, wie es von alleine losgelöst wurde, und zwar, wir reden von Metall, von schwerem Metall, was Tiere ja, weißt du, das, also 100% Geist. Jetzt schon, ich sag Geist.
Zwischendurch, da passiert aber auch genau das Gegenteil. Die Kette am Hals eines der Tiere drehte sich so lange in eine Richtung, bis es zu einem dichten Knäuel verknotet ist und das Vieh zu ersticken droht.
Was?
Mhm. Die Beteiligten geben aber nicht auf. Sie knoten die Tiere immer wieder fest, irgendwann sogar gleichzeitig mit Ketten und Stricken und 5 Knoten. Aber es bringt alles nichts. Im Handumdrehen sind die Knoten gelöst und die Ketten und Seile liegen auf dem Boden. Sogar die Verstärkung der Knoten durch einen zugedrehten Draht löst sich. Zwar langsamer, aber dennoch innerhalb von wenigen Minuten. Und das Spektakel, das zieht sich über 6 Stunden. Erst 1 Uhr mittags macht der Spuk eine Pause. Die Witwe Rosine Kleinknecht atmet dann kurz auf, aber am späten Nachmittag, da geht's natürlich alles wieder von vorne los. Und es dauert wieder mehrere Stunden an. Erst um 7 Uhr abends ist dann Ruhe. Und am darauffolgenden Tag wiederholen sich die Vorgänge genau wie am Tag zuvor. Und sie enden sogar wieder zur exakt gleichen Zeit. Am 3. Tag nach Beginn des Spuks greift Rosine Kleinknecht zu drastischeren Mitteln. So steht's im späteren Bericht von dem Untersucher Johannes Illich.
Die Frau nahm die beiden Kühe aus dem Stall und fuhr mit ihnen in den Wald. Die Kälber ließ sie frei laufen, damit die geheimnisvolle Kraft, die sich das Kettenlösen zur Aufgabe gemacht zu haben schien, kein Angriffsobjekt mehr fand. Nachmittags herrschte Ruhe.
Ich war sehr, sehr schlecht in Physik, will ich nur ganz kurz anmerken. Also wirklich katastrophal. Ich habe nichts verstanden, wirklich. Also, aber also Metall lösen durch Wetterbedingungen oder durch Hitze oder Wärme, das kann ja auch nicht gewesen sein.
Nein. Also das Einzige, was ich mir an dieser Stelle jetzt, wie ich mir das erklären kann, ist halt, dass die alle zusammen was ausgeheckt haben und mit dieser Story dann zu dem Journalisten hier gegangen sind, zu dem Johannes Illich.
Stimmt, daran habe ich nicht gedacht.
Naja, für einen Moment hat die Witwe, die da 35 ist zu dem Moment, dem Spuk ein Ende gesetzt. Aber kaum ist da Ruhe im Stall, da setzen sich die merkwürdigen Ereignisse an anderer Stelle fort. Als die Nacht über dem kleinen Häuschen hereinbricht, ist die kleine, ca. 2-jährige Tochter von Rosine Kleinknecht überhaupt nicht zu beruhigen. Sie weint und weint und weint und schreit. Und dann rumpelt's unten in der Küche und die Tür zur Schlafkammer kracht laut, als würde sie zerbersten. Und immer wieder kracht diese Holztür im Abstand von ein paar Minuten bis morgens früh um 3. Und immer wieder fährt das kleine Mädchen in die Höhe und möchte nichts wie raus aus dem Zimmer. Und auf die Frage der Mutter, warum es so aufgeregt sei, antwortet es:
Siehst du denn den schwarzen Geißbock an deinem Bett nicht?
Oh mein Gott! Hör doch auf! Es ist, nein. Ich hab's erwartet. Ich wollte nicht, dass es kommt. Hör doch auf. Da! Darf ich ganz kurz das erzählen, was mir passiert ist, weil das hat mit der Story ein bisschen was zu tun. Als ich bei meiner Tante einmal war, da war ich 4 Jahre alt, ich kann mich nicht daran erinnern. Es wurde mir erzählt von meiner Familie. Und da war ich bei meiner Tante und ihr Ehemann ist leider vor vielen Jahren gestorben. Und ich habe das als Kind einfach nur mitbekommen. Ich kann mich nicht an ihn erinnern. Und einmal saß ich bei ihr im Wohnzimmer und so wie meine Familie es mir erzählt hat, auch noch bis heute erzählt, habe ich einfach so an die Eingangstür geguckt und da ist halt auch ein langer Flur. Und dann habe ich so hingeguckt und meine Mutter hat dann halt irgendwann gefragt, was ist los? Warum guckst du da so hin und bist so ein bisschen so zittrig? Und ich habe dann meine Mama und meine Tante gefragt, wer ist denn dieser Mann da? Welcher Mann ist denn da gerade so sauschnell den Flur entlang gerannt? Und meine Tante hat gefragt gehabt, wie sah der Mann aus? Und ich habe einfach ihren Mann beschrieben. Alles hat gepasst. Meine Tante ist daraufhin ohnmächtig geworden, weil sie dachte, ihr Mann ist da. Und sie hat sich gefreut, aber ist dann umgekippt.
Ah, okay.
Deswegen finde ich es sehr, sehr spannend, dass wir jetzt so eine Theorie haben, die ja auch entweder Mythos ist oder halt eine weit verbreitete Popkultursache, dass Kinder oder auch Tiere, aber auch vor allem Kinder etwas sehen.
Na, ich meine, der Geißbock, der ist ja auch im Prinzip ein mittelalterliches popkulturelles Symbol für den Teufel oder sowas.
Ja.
Und ich meine, wir wissen ja alle, was in der Nacht in Köpfen vorgeht, oder? Ich meine, man träumt ja das verrückteste Zeug. Und denkt dann in dem Moment, das ist gerade super real und so.
Oder kennst du das, Marc, wenn du so in die Ecke deines Zimmers schaust und du siehst auf einmal etwas, weil du bist so im Halbschlaf, so eine Gestalt und dann machst du die Augen richtig auf, aber es ist einfach nur deine Jacke, die da hängt. Das ist auch schon tausende Male passiert.
Also diese Unruhe im Hause Kleinknecht, die geht in dieser Nacht bis 3 Uhr früh weiter, die Armen. Am nächsten Tag jedoch ist alles ruhig, bis die Nacht hereinbricht. Und wieder wird das jüngste Kind unruhig. Die Witwe weiß sich nicht mehr zu helfen und sie gibt das Kind zum Nachbarn, damit es sich beruhigen kann. Aber als sich die Mutter gerade wieder hingelegt hat,
Mami,
schreckt die 7-jährige Emma zusammen, weint und redet unsinniges Zeug. Sie ist überzeugt, dass sie grüne Ohren und grüne Augen hat. In den darauffolgenden Tagen bleibt es aber erstmal ruhig. Nur ab und zu ist ein Tier losgebunden. Nach dem 6. Mai, also circa einem Monat nach Beginn der Ereignisse, tritt sogar vollständige Ruhe auf dem kleinen Anwesen ein. Vielleicht war also doch alles nur Einbildung, eine Verkettung von Zufällen, die die Kleinknechts zwar das Gruseln lehrten, aber vielleicht doch noch irgendwie zu erklären sind?
Fragezeichen, jetzt hast du das Fragezeichen.
Du magst keine Fragezeichen,
nein, dann brauche ich
von dir einen Punkt oder eine Verzeihung.
Aber ganz ehrlich, bin da ein bisschen jetzt skeptisch, weil hört sich für mich wirklich an wie eine etwas erfundene Geschichte von einer erwachsenen Frau gegenüber eines Journalisten. Jetzt mit der 7-Jährigen, die gesagt hat von wegen, ich habe grüne Augen, grüne Ohren.
Sowas kann man auch mal träumen, ne?
Jetzt bin ich wieder skeptisch. Jetzt hast du mich wieder dazu gebracht, skeptisch zu sein, wegen dieser Sache mit der 2-Jährigen.
Ja, vielleicht macht die das ja auch gar nicht mit Absicht, die Mama. Ich meine, die ist eine alleinerziehende Mutter, ihr Mann ist gerade gestorben. Ich meine, wie schlimm ist das?
Voll.
In einem Krieg, generell ist eine ganz schlimme Stimmung im Land und auf der Welt. Und das ist vielleicht einfach Burnout. Ich meine, in dieser Situation musst du noch 5 Kühe versorgen, beziehungsweise jetzt nur noch 3.
Also glaubst du, dass das auch vielleicht einfach ein bisschen
psychosomatisch.
So eine gewisse Art von Halluzination? Denkst du, Trauer löst Halluzination aus?
Ja, vor allen Dingen, wenn die 2 Kinder rumschreien die ganze Nacht, dann geht es auch in die Schlaflosigkeit.
Ja.
Und dann fangen auch sogar Halluzinationen an. Das ist schon möglich.
Krass.
Ist nur komisch, dass es noch 2 weitere Zeugen gab, aber...
Ah, jetzt hast du ja das gesagt. Jetzt bin ich wieder woanders. Ich bin sehr hin und her gerissen, wirklich, wirklich. 50-50 gerade bei mir, wirklich.
Also so circa eine Woche später, da geht der Spuk weiter. Und dieses Mal noch viel, viel heftiger.
Am Samstag, den 13. Mai, abends um 5 Uhr, geriet ein auf dem Herd liegendes Holzscheit plötzlich in selbstständige Bewegung. Es lief auf dem Herd hin und her und fing an, von einem Ort zum anderen zu fliegen.
Was?
Im Verlauf dieser seltsamen und unheimlichen Erscheinung kam ein herzhafter Bauer aus einem Nachbardorf ins Haus und sah sich den Spuk mit an. Er ging auf das Holzstück los, erfasste es und warf es durchs Küchenfenster weit in den Hof hinunter. Doch kaum hatte er sich umgedreht, so war das Holzscheitchen auch schon wieder in der Küche, ohne dass man sah, wie es hereinkam.
Wir haben also noch einen Zeugen und was für einen Zitat, herzhafter Bauer.
Ich meine, genau dasselbe. Was ist jetzt ein herzhafter Bauer?
Also wenn der das sieht, da muss auch was dran sein.
Also so ein Holzding, jetzt haben wir einen weiteren Zeugen, das ist echt, also, ja. Ach, Marc.
Ja, so steht's im Bericht von Johannes Illich, von dem Untersucher, und es geht ja auch noch weiter. Als endlich die Holzscheitchen zur Ruhe gekommen waren,
wurden die Milchhäfen unruhig. Im Laufe des Abends flogen etwa 5 Milchhäfen von ihrem Aufstellungsort herunter, gossen ihren Inhalt aus und zerschellten auf dem Boden.
Ja, das sind die Milchkannen, die da gemeint sind. Und die fliegen also durch die Luft. Ja.
Du kannst nicht einfach sowas stehen lassen. Hilfe, okay. Lass mich jetzt nicht alleine.
Okay.
Dieser Johannes Illich, ne? Dieser Journalist.
Ja.
Ich höre mich eigentlich an wie eine Person, die ich gar nicht sein will. Weil ich will eher so mehr an das Paranormale glauben. Aber ich muss ja auch, wir sind ja da, um skeptisch zu sein.
Ja.
Sag mal, hat der, das weißt du bestimmt nicht, das weiß ich auch nicht, aber der hat doch bestimmt auch sein Geld gemacht mit so einer Gruselgeschichte.
Ja, wir können jetzt auch nicht so ganz verifizieren, so über 100 Jahre später, was das für eine Art von Zeitschrift war. Ich meine, ich habe ja den Titel gesagt vorhin, das waren eher so wissenschaftliche Zeitungen zum Thema paranormale Ereignisse.
Ja.
Aber vielleicht war es auch so eine Art Welt der Wunder oder Galileo-Zeitung, die so ein bisschen...
Kann man so gleichstellen.
Naja, offen ist gegenüber allem.
Voll.
Aber nee, das glaube ich jetzt mal nicht. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er seine Arbeit gut gemacht hat und dass er da keine Geschichte erzählen wollte. Weil wir haben ja nur diese Art Sekundärquelle.
Ja, ja.
Und wir müssen uns daran entlanghangeln. Aber gleichzeitig gibt es ja auch viele, viele Zeugen. Da kommen ja auch noch mehr dazu.
Noch mehr?
Ja.
Bisschen freue ich mich schon, dass es jetzt noch mehr Zeugen gibt.
Okay.
Wer war noch da?
Genau, wir kommen ja zu den anderen Zeugen noch. Aber erstmal sind da ein paar Milchkannen rumgeflogen, 5 Stück durch die Küche. Und in der darauffolgenden Nacht, da ist wieder alles ruhig. Und auch am nächsten Tag wird die Sonntagsruhe nicht gestört. Aber am Morgen des 15. Mai, da lösen sich wieder Ketten und Seile, an denen das Vieh festgebunden ist. Aber jetzt spielen sich die unheimlichen Ereignisse im Wohnhaus und im Stall gleichzeitig ab.
In der Wohnstube waren auf der Kommode links von der Tür etwa 20 bis 25 irdene Milchhäfen aufgestellt, die im Laufe des Tages allesamt von ihrem Platz sprangen, ins Zimmer geworfen wurden und zerschmetterten, wobei sie natürlich ihren Inhalt ausgossen. Ähnliches geschah mit den Mostkrügen, Schüsseln, Tellern, Pfannen, Schmalzhäfen, Wassereimern, Wassergölten und sonstigen beweglichen Gegenständen, sodass schließlich Stube, Küche und Hausflur einen einzigen Trümmerhaufen bildeten.
Doch noch immer war der Höhepunkt nicht erreicht. Ein paar Stunden später heben sich alle Türen im Haus aus den Angeln.
Boah, das ist ein wuseliges Geräusch.
Und fallen zu Boden. Gegenstände werden durch die Haustür wie von Geisterhand nach draußen geworfen. Ein Wassereimer fliegt wie von einer unsichtbaren Kraft getragen in Richtung der Hausherrin, bis sie gemeinsam mit ihrem Schwager aus dem Haus flieht. Vor dem Häuschen haben sich inzwischen schon Zuschauer und Zuschauerinnen versammelt. Sogar Menschen aus den umliegenden Gemeinden sind auf die unheimlichen Geschehnisse aufmerksam geworden. Und finden sich vor dem Haus zusammen. Auch die Presse ist dabei und veröffentlicht erste Artikel in der lokalen Zeitung. Einige vermuten, dass der 14-jährige Neffe von Rosine Kleinknecht etwas mit dem Spuk zu tun haben könnte. Manche glauben sogar, der Junge hätte magische Kräfte, von denen er selber gar nichts weiß und die er nicht kontrollieren kann. Er wird sogar mehrere Male von den DorfbewohnerInnen verhört, wiederholt aber immer wieder, dass er mit all dem nichts zu tun hat. Auch der Untersucher Johannes Illich erwähnt bei der Beschreibung des Falls immer wieder, dass der Neffe während der Ereignisse nicht im Raum oder in der Nähe war. Außerdem schreibt Illich detailliert von den Erlebnissen eines bestimmten Augenzeugen, der Ortsvorsteher, der an diesem 15. Mai gemeinsam mit Bezirksbeamten in den Stall ging und das Spektakel dort mit eigenen Augen sah.
Darauf ging er, während der Bezirksbeamte im Stall blieb, durch den hinteren Hauseingang in die Küche, in welcher sich außer ihm niemand befand. Der Knabe war bei dem Beamten im Stall geblieben. Als er die Küche durchschritten hatte und eben durch die Tür in den Hausflur getreten war, flog ihm ein Milchhafen nach, welcher an der Tür zerschellte, die sich hinter ihm wieder zurückgedreht hatte. Darauf ging er wieder zurück in den Stall. Nach einer halben Stunde trat er wieder in die Wohnung. Da flog ihm ein eiserner, mit Wasser gefüllter Hafen nach, der ihn zwar nicht traf, aber an seinem Ohr vorbeisauste und einige Schritte vor ihm auf den Boden aufschlug, wo er umstürzte und das Wasser ausgoss. Der Zeuge sah deutlich, wie der Hafen schwebte und konnte feststellen, dass während des Schwebens kein Tropfen des Inhalts zu Boden fiel, erst beim Aufschlagen schüttete er den ganzen Inhalt aus. Der Zeuge trat dann in die Stube, in welcher sich außer ihm niemand befand. Auf dem Kachelofen stand eine Schüssel mit Nudeln. Diese Schüssel tat plötzlich einen lauten Krach und fiel in Scherben mitsamt den Nudeln auf den Boden. Der Knabe war während dieses Vorgangs nachweislich im Stall, wo ihn der Zeuge auch noch vorfand, als er wieder dorthin kam.
Dann gibt es noch einen weiteren Zeugen, also einen Bauern aus dem Dorf, der in dem Moment dachte, ich gehe mal mit der Peitsche auf diese unsichtbare Kraft los.
Was?
Aber
einfach so ins Leere gepeitscht oder was ist?
Aber der wird dann so übel zugerichtet, das ist, was Johannes Illich dazu schreibt, und dann flüchtet dieser Bauer, so schnell er kann, ins Gebet.
Was? Stopp, ganz kurz, das müssen wir nochmal erklären. Also da kam jemand, der einfach
drauf losgepeitscht hat.
Da, wo er dachte, dass das Paranormale etwas sein könnte oder was? Oder?
Ja, na, ich meine, wenn da so ein Krug durch den Raum getragen wird, dann kann man es ja auch fast so lokalisieren.
Und dabei hat er sich selbst verletzt?
Oder nee, er wurde verletzt, aber das wird hier nicht weiter ausgeführt vom Johannes Illich in seiner Schrift. Auf jeden Fall ist er ins Gebet geflogen.
Das steht da in diesem Bericht.
Ja. Und neben all den herumfliegenden Gegenständen wird irgendwann auch ein Kinderwagen lebendig. Er rollt einfach die Treppe runter. Und ein Mann stellt ihn dann wieder dahin, wo er war, und stellt ihn so richtig in die Ecke. Doch kaum dreht er sich um, setzt sich der Kinderwagen wieder in Bewegung und rollt die Treppe wieder.
Sag mal, Marc, ich habe das Gefühl, das ist eine halbe Mannschaft gewesen, über mehrere Monate in diesem Haus. Ich kann mir gar nicht, also da waren ja gefühlt Tausende von Zeugen und das ganze Dorf war da, die Presse war da.
Ach so, ich dachte, du meinst so eine Art Geistermannschaft.
Nein.
Du meinst die Zeugenmannschaft.
Nein. Mittlerweile glaube ich, dass der Geist von Wilhelm Kleinknecht wirklich nicht wollte, dass der Stein auf den Stein des Steins. Also mittlerweile, er hat es in Praxis wirklich umgesetzt. Aber
ja.
Es waren ja so viele Leute da, so viele Augen haben ja paranormale Dinge gesehen,
ja.
Unerklärliche Dinge.
Also seine Witwe ist ja auch schon geflohen. Er hat sein Ziel ja erreicht im Prinzip.
Bei mir ist Realitätsding. Ciao. Komplett. Also wenn da sogar jemand von den Behörden etwas gesehen hat und von etwas verfolgt wurde. Und wir haben mittlerweile auch jemanden, der versucht hat, mit einer Peitsche das etwas auszutreiben und dann ins Gebet flieht. Nee.
Und an diesem 15. Mai wird fast alles zerschlagen oder herumgeworfen, was zerschlagen und umgeworfen werden kann. Erst am Abend tritt dann Ruhe ein. Doch der Tag hat mehrere Verletzte gefordert, weshalb der Ortsvorsteher das Haus über Nacht abschließen lässt. Es ist jetzt verlassen, nur tagsüber gehen die ehemaligen BewohnerInnen noch ein und aus und auch die Tiere werden für eine Weile aus dem Stall entfernt. Dann endlich nehmen die Erscheinungen ein Ende. Als Johannes Illich 2 Wochen später im Haus ist, deutet nur noch ein unerklärlicher Lärm auf die Phänomene hin. Er schreibt Folgendes.
Als ich mich in der Stube in Gegenwart des Amtsdieners Scheuermann mit Frau Kleinknecht über die Vorkommnisse unterhielt, entstand plötzlich in der Kammer, in welcher sich in diesem Augenblick niemand befand, ein Getöse, welches das Häuschen erschütterte, dass man glaubte, es sei ein Erdstoß erfolgt. Eine Ursache war nicht zu erkennen.
Ich finde auch lustig, dass... Ich meine, für uns wäre so ein Ereignis allein schon total krass. Mhm. Und wir würden denken, was soll da passiert dir? Und für ihn ist quasi die Geschichte damit beendet. So nach dem Motto, es passiert da eigentlich gar nicht mehr viel. Es rumpelt nur noch mal ein bisschen. Aber ist ja kein Ding. Ist ja fast wie vorher.
Jetzt müssen wir uns fragen, ab wann die Ereignisse aufgehört haben. Als wirklich alles und jeder aus diesen ganzen Räumlichkeiten weg ist. Das Haus ist ja verlassen
genau.
gewesen.
Genau.
Und dann hat es erst aufgehört.
Genau.
Erst als dann wieder Personen das alles betreten haben, dann ging es wieder ab. Bisschen.
Ein bisschen,
ein
ja.
bisschen. Aber, also, ich bin nicht satt.
Das was kann hältst nicht du denn, sein. Was hältst du denn von den vielen Augenzeugen und Augenzeuginnen, die da vor Ort waren?
Das gibt mir Grund genug, um zu glauben, dass es paranormal ist, dass da wirklich nichts von außen kam, kein Einfluss durch eine andere Person. Also das ist,
ja.
selbst wenn die Behörden darüber berichten und mittlerweile ist jetzt auch der Journalist an sich für mich gar nicht mehr sus oder suspicious. Wieso habe ich gerade so sus so komisch betont? Aber die ganze Sache ist sus. Deswegen,
ja.
ich bin Team Paranormal. Ich weiß, du willst es nicht so ganz. Was denkst du? Was denkst du?
Nein, also während Johannes Illich die vielen Augenzeugen und Zeuginnen in seinem Bericht von 1916 als Beweis für paranormale Phänomene sieht, meinen Skeptiker, dass es wahrscheinlicher ist, es habe eine Art Mitläufereffekt gegeben.
Mitläufereffekt ist eigentlich ein Effekt, der das ausdrückt, was dahinter steckt, nämlich die Konformität.
Das ist Dr. Hans-Peter Erb. Er ist Professor für Sozialpsychologie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Er beschäftigt sich seit langem mit der Frage, was Leute dazu bringt, das Verhalten von anderen zu wiederholen.
Ja, das ist eigentlich zunächst mal ein theoretischer Begriff, den wir benutzen, um auszudrücken, dass Menschen sich anschließen an das, was andere tun.
Eine Person meint, etwas gesehen zu haben, andere wollen dazugehören und schließen sich an. Vielleicht wollten die Augenzeuginnen, die nacheinander im Haus der Witwe Rosine Kleinknecht waren, einfach nur dazugehören. Du willst halt nicht der einzige Blöde sein, der den Geist nicht gesehen hat. Und der Drang, dazuzugehören, war vielleicht so groß, dass die Geschichte dadurch immer weiter gesponnen wurde. Und Dr. Erb meint, den Mitläufereffekt, den gibt's überall.
Das funktioniert auch im ganz Kleinen, in der Clique, in der Familie, wenn Gemeinschaften auftreten, wenn Gruppen da sind. Dabei sind wir nicht immer nur das Ziel des sozialen Einflusses durch andere, sondern wir beeinflussen natürlich auch durch unser Verhalten, durch den Ausdruck unserer Einstellung und so weiter, auch wieder die anderen Menschen. Die anderen tun etwas und das einzelne Individuum fühlt sich natürlich in eine gewisse Richtung auch gedrängt oder wird gedrängt in eine Richtung, manchmal auch ohne, dass man es merkt.
Konformität ist also sehr, sehr mächtig. Dr. Erb sagt, wenn man mit der Gruppe, also mit der Mehrheit konform geht, dann läuft man nicht Gefahr, ausgeschlossen zu werden. Außerdem darf man nicht vergessen, wenn die große Mehrheit etwas tut oder nicht tut, dann vermittelt das auch Informationen, nämlich darüber, was richtig ist. Nach dem Motto, wenn fast alle das sehen, dann ist es wahrscheinlich auch korrekt. In der Sozialpsychologie gibt es auch Studien zu solchen Verhaltensphänomenen. In einem Experiment von Solomon Asch zum Beispiel werden die ProbandInnen aufgefordert, die Längen von Linien zu schätzen.
Dazu bekommen sie eine Standardlinie und sie müssen dann entscheiden, welche von drei anderen Linien, A, B oder C, in der Länge genau dieser Standardlinie entspricht.
Die Aufgabe ist extrem einfach und so gut wie alle können sofort erkennen, dass die eine Linie länger und die andere kürzer ist. Die Antworten sind im Normalfall also zu 99% korrekt. Doch dann werden die Versuchspersonen in eine Gruppe gebracht.
Und diese Gruppe sind angeblich andere Versuchspersonen, in Wirklichkeit aber Verbündete des Versuchsleiters. Und diese Verbündeten des Versuchsleiters werden vorher instruiert, an manchen Stellen einfach die falsche Antwort zu geben, und zwar geschlossen. Jetzt sitzt man als naive Versuchsperson ganz hinten, ist sich ganz sicher, dass A die korrekte Lösung ist und alle anderen im Raum, die vorher gefragt werden, die sagen B. Und dann sitzt man hinten und, was mache ich jetzt? Ja, warum sagen die alle B? Ich bin mir doch ganz sicher, A ist die korrekte Lösung.
Die Versuchspersonen werden durch die übereinstimmende Meinung der anderen Gruppenmitglieder verunsichert. Ein weiterer Faktor, der Konformität, also zum Beispiel den Mitläufereffekt, unterstützt. In dieser Situation ergeben sich im Experiment etwa ein Drittel falsche Antworten.
Also die Leute, entgegen ihres sicheren Wissens, äußern sie die Antwort, die die anderen vorgegeben haben.
Im Kontext von Groß Erlach meint Dr. Erb, wenn sich in der Gemeinde bzw. unter den Beobachtenden als Norm etabliert hat, dass schräge Dinge passieren, dann kann es durchaus zu einer kollektiven Wahrnehmungsverzerrung kommen.
Das ist so gefährlich.
Also vielleicht ist wirklich das eine oder andere Schräge, Unerklärliche passiert. Wir können nicht immer alle Phänomene 100% erklären. Und auf der Grundlage hat sich dann innerhalb der Gruppe, in dem Fall die Dorfgemeinschaft, erstmal die Familie und so weiter, so eine Norm etabliert, dass da was nicht stimmt. Und dann ist man natürlich auch sehr aufmerksam gegenüber allem, was so nicht ganz vielleicht ins Bild passt, in die Erwartungen passt, mit denen man in die Situation gegangen ist.
Ja, natürlich kann man jetzt sagen, gut, irgendwann gab es dann so eine Art Mitläufereffekt. Aber was ist da mit den ersten unerklärlichen Ereignissen? Als die Dorfgemeinschaft noch von gar nichts wusste. Das losgebundene Vieh, die schreienden und fantasierenden Kinder, tanzende Holzscheite.
Solche Visionen, die haben natürlich manchmal auch etwas mit psychischen Erkrankungen zu tun. Auch sowas kann dahinter stecken. Und dass dann gehäuft solche Erkrankungen auftauchen innerhalb einer Familie, ist auch nicht so ganz unwahrscheinlich. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass so eine Art Ansteckungseffekt entsteht. Also die eine Tochter berichtet davon, und wenn die andere Tochter oder ein anderes Familienmitglied ebenso anfällig ist für Illusionen, für Fantasien, dann ist es durchaus möglich, dass das diese Tendenz dann nochmal verstärkt, dann auch so etwas zu sehen.
Mir hat gerade ein bisschen auch dieser Mitläufereffekt ein bisschen Angst gemacht, weil das ist ja, es ist ja auch das Experiment an sich ist ja crazy, was, wie gefährlich sowas ist, wenn du Angst davor hast, das Offensichtliche zu sagen und zu äußern. Mhm. Jetzt frage ich mich bei einem Dorf mit 300 Leuten, ob da dieser Mitläufereffekt wirklich so stark genug war, dass er so eine gravierende Story da herausbringen konnte. Ich weiß nicht, ich bin dann immer noch ein bisschen skeptisch.
Es wäre ja auch denkbar, dass sich die Gemeinschaft zusammenschließt und Außenstehende ganz bewusst täuscht. Vor allem, wenn diese Außenstehenden die Erzählungen der Gemeinschaft, zum Beispiel in diesem Fall die der Hofbewohner, in Frage stellen.
Dann ist man natürlich sehr schnell verleitet, zumindest dazu, dieses Weltbild auch aufrechtzuerhalten, möglicherweise auch das so ein bisschen hinzudrehen, dass das eine oder andere passiert. Wir kennen das ja auch von Sekten. Und dann werden dann auch Tatsachen nicht nur verdreht wahrgenommen, sondern auch verdreht kommuniziert, damit das ins Bild passt, damit das zu dem passt, was man glaubt. Also ist durchaus möglich, dass man etwas inszeniert, was dann auch dazu führen kann, andere Leute zu überzeugen von dem, was man selbst immer geglaubt und gedacht hat. Auch möglich.
Jetzt, wo er das Wort Sekte angesprochen hat, ich glaube, die am meisten diskutierte und am meisten erwähnte Dings-Sekte ist die Illuminati-Sekte zum Beispiel. Und ich habe jetzt so verstanden gehabt die letzten Jahre, dass wenn Menschen unzufrieden waren mit etwas oder mit der Weltordnung, jetzt bezogen auf das Beispiel Illuminati-Gruppe, wenn die jetzt mit der Weltordnung oder Weltpolitik unzufrieden waren, dass sie erst recht dann so etwas geglaubt haben, ohne jetzt irgendwelche festen Beweise dafür brauchen zu müssen, keine Ahnung. Mhm. Und jetzt frage ich mich, ob jetzt bei unserer Geschichte, weil wir reden über den Mitläufereffekt und wir reden über eine große Gruppe, die an etwas glaubt, da ist auch gar keine Unzufriedenheit. Verstehst du, was ich meine? Diese Gemeinschaft an etwas zu glauben, hat nicht den Ursprung Unzufriedenheit. Weil wir sehen ja auch in der Politik jetzt eine große Gemeinschaft, die unzufrieden ist gerade mit etwas und an etwas glaubt. Ich frage mich halt, warum soll eine Gruppe von erwachsenen Menschen an so etwas glauben? Was ist deren Motiv? Es ist nicht die Unzufriedenheit und es ist, glaube ich, auch nicht der Drang, jetzt irgendwie in der Presse sein zu wollen und zu müssen. Weil wir sprechen von einer Frau, die ihren Mann gerade verloren hat. Sie ist doch emotional total anders ausgelastet und belastet, als jetzt irgendwie jetzt Bock zu haben, so eine Story zu erfinden.
Das denke ich auch. Ich sehe nicht ganz den Grund, dass die das mit Absicht gemacht haben, um zum Beispiel in die Presse zu kommen oder so. Ja. Das ist vielleicht so, wie du sagst, ich glaube, die ist total überfordert gewesen. Und ich denke mal, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass sie hier und da so im Burnout war, dass sie vielleicht halluziniert hat oder irgendwas ist passiert. Das kann schon sein. Mhm. Und dann wurde das so weitergesponnen, dass sie dann nicht mehr aussteigen konnten, um als so, ja sorry Leute, ich habe mir das doch nur alles ausgedacht, ihr könnt wieder alle nach Hause gehen, um dann so einen Cut mittendrin machen zu müssen. Das hat sie sich dann vielleicht nie getraut.
Kann sein, muss aber nicht.
Letztendlich liegt der Spuk von Groß Erlach ja auch über 100 Jahre zurück und somit lässt sich kaum rekonstruieren oder untersuchen, was damals genau passiert ist und was nicht. Aber auch Dr. Erb räumt ein, die Wissenschaft entwickelt sich ja auch ständig weiter.
Und wenn ich heute sage, das und das ist die Wahrheit, dann liege ich morgen wahrscheinlich schon komplett falsch. Also wir müssen einsehen, dass wir vieles nicht wissen. Das, was parapsychologische Phänomene heute genannt wird, demnächst dann auch in jedem Lehrbuch wieder zu finden ist und sich möglicherweise auch sozusagen rational auf der Grundlage von Theorien, von Vorstellungen darüber, wie die Menschen funktionieren, wie sie denken und fühlen und sich verhalten, dann auch erklärbar wird. Also Vorsicht auch mit so einer Abwertung von Phänomenen, die wir nicht erklären können. Vielleicht können wir sie bald erklären, vielleicht nie, das wissen wir ja gar nicht.
Hat er schön gesagt.
Ja, er bleibt offen für alle Möglichkeiten, für alle möglichen Erklärungen. Ja, ob das wohl alles auf den Vater zurückzuführen ist, der ja nie zurückgekommen ist. Und auf seinen Spruch.
Mit dem Stein über den Stein der Steine. Sag mir jetzt nicht, dass es jetzt vorbei ist. Marc, bin nicht satt. Es kam nichts mehr, ne? Auch nicht mehr von dem Journalisten. Wir haben nie wieder was von Rosine gehört.
Nein, die Geschichte von Johannes Illich, die endet hier. Also seine Aufzeichnungen, all das, was wir wissen, ist somit abgeschlossen. Es ist auch nicht überliefert, ob die Frau danach wieder eingezogen ist in das Haus. Ich denke nicht, sonst hätte er das ja auch vermerkt. Und von daher hatte, wenn man so möchte, der Vater, der im Krieg geblieben ist, seinen Spruch wahrgemacht.
Wenn man das so glauben mag. Jetzt haben wir ein Komma. Es ist so krass. Das ist irgendwie ein
Nein, es ist ja
Komma.
Schon abgeschlossen. Die Familie musste ausziehen. Dann war der Spuk zu Ende.
Ja.
Und damit ist die Geschichte auch zu Ende.
Kann man vielleicht in Zukunft, also ich rede von den paranormalen Vorfällen, die in der Zukunft passieren werden, an alle da draußen und auch an alle Journalisten und Journalistinnen, die das verfolgen. Bitte geht nochmal 2 Jahre später zu den betroffenen Personen und fragt dann nochmal nach, ist irgendwas passiert? Als ob die Rosine jetzt...
Ich glaube, wir müssen uns einfach an Fragezeichen gewöhnen.
Ja,
es tut mir leid.
Es tut mir auch wirklich leid für mich selbst und für meinen Geist, der heute Nacht so schlafen gehen muss. Aber ja, da wir jetzt hier so ein fettes Fragezeichen ein bisschen dünner gemacht haben, jetzt nicht so diese Schreibschrift-Fragezeichen, wie heißt diese eine Times New Roman-Fragezeichen, aber in dünn, würde es uns jetzt interessieren, was ihr da draußen denkt. Teilt gerne eure Gedanken, eure Meinungen natürlich auch mit uns. Macht das gerne über Instagram. Schreibt mir gerne oder schickt eine Mail an
paranormal@bosepark.com. Die Adresse findet ihr auch in der Folgenbeschreibung.
Und, worauf wir auch richtig Bock haben, und ich glaube, Marc, du hast auch richtig Bock drauf, sind noch mehr so Stories. Was haben eure Kinder gesehen? Was haben eure Tiere gesehen? Haut raus, wirklich.
Auf jeden Fall.
Ich brauche das. Du brauchst es auch.
Ja, und vielleicht können wir hier dann mal eine Folge dazu machen mit euren Geschichten oder gerne mehrere Folgen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gern den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Glaubt es mir, es wird noch richtig, richtig fragezeichnerisch. Das Wort gibt's gar nicht. Und wir hören uns dann, wie immer, Marc.
Nächste Woche gibt's ein neues Fragezeichen, beziehungsweise eine neue Folge.
Vielleicht machen wir daraus auch mal ein Ausrufezeichen, wer weiß.
Vielleicht.
Ein kleiner Junge, der seine Puppe überall hin mitnimmt und über alles liebt. Was klingt wie der Anfang einer schönen Geschichte, nimmt eine dramatische Wendung. So dramatisch, dass ganz unterschiedliche Menschen noch bis heute Entschuldigungsbriefe an diese Puppe schreiben. Warum sie das tun und was es mit der Puppe auf sich hat, das erfahrt ihr nächste Woche in einer neuen Folge von Phänomenal Paranormal. Phänomenal Paranormal ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bose Park Productions. Hosts Parshad und Marc Augustat. Skript Ilona Toller. Redaktion Julia Ilan und Katharina Fräbel. Sound und Schnitt Alexander van Bargen. Projektleitung Madeline Petri. ProducerInnen Juliane Rinne, Sue Holder und Chris Guse.